Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Hallo und guten Abend. Ist Abtreibung ein Frauenrecht? Darüber wollen wir in dieser Stunde diskutieren. Der Anlass ist, dass ja vor genau einer Woche zwei ziemlich weitreichende Entscheidungen auf zwei Kontinenten zum Thema Abtreibung gefallen sind, die in der Tendenz unterschiedlicher eigentlich kaum sein könnten. In den USA ist das Recht auf Abtreibungen eingeschränkt worden und bei uns am selben Tag das Verbot für Ärztinnen und Ärzte gefallen, darüber zu informieren, ob und wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Über beides und was daraus folgen könnte, diskutieren Irme Stetter-Karp vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, die Journalistin Patricia Hecht und die Medizinethikerin Tanja Krodes. Übrigens, es war nicht absichtlich so gedacht, dass wir nur Frauen in dieser Diskussionsrunde sind. Es hat sich einfach wegen diverser Absagen nicht anders ergeben. Tanja Krodes ist leitende Ärztin klinische Ethik am Universitätsspital Zürich. Nach einem Urteil des obersten US-Gerichtshofs in den USA, eben vor einer Woche, werden Schwangerschaftsabbrüche in wahrscheinlich rund der Hälfte der US-Staaten illegal oder sie sind es schon, dazu später mehr. Und bei uns wurde gerade gleichzeitig das sogenannte Werbeverbot nach § 219a gekippt, was auch bedeutet, dass Ärztinnen und Ärzte, die nach diesem Paragraphen verurteilt wurden, rehabilitiert werden. Und das, Frau Krones, ist aus Ihrer Sicht gut, wichtig und richtig so?
Auf jeden Fall insofern, als dass die WHO, die ja wirklich ganz, ganz zentrale Standards setzt für die Gesundheit, das Recht auf Abtreibung und niedrigschwellige Abtreibung als Teil der reproduktiven Gesundheit begreift. Aus der Perspektive der Gesundheit von Frauen und Mädchen ist das ein wichtiger Schritt, dass diese Schwelle wirklich möglichst niedrig zu halten und eigentlich auch nicht strafrechtlich zu verfolgen.
Ja, und vor allen Dingen ja auch für Ärztinnen und Ärzte, die ja auch Gefahr liefen, sich strafbar zu machen, wenn sie beispielsweise in Praxisanzeigen darauf hinwiesen, dass sie Abtreibungen vornehmen können.
Genau, also ich bin jetzt doch erstmal auf die Patientinnen eingegangen, aber es haben sich natürlich immer Ärzte und Ärzte dafür eingesetzt, genau nach diesem Berufsethos auch die Informationen, die sonst bei jedem Eingriff notwendig sind und wichtig sind, dass man an Informationen kommt, dafür sich auch stark zu machen, das ist ein ganz wichtiger Schritt, das sehe ich auch so, ja.
Irme Stetter-Karp ist Sozialwissenschaftlerin und unter anderem Präsidentin vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Wenn sich jetzt Ärztinnen und Ärzte nicht mehr strafbar machen können, wenn sie erklären, dass sie und wie sie Abbrüche vornehmen, sagen die Befürworter der Abschaffung von § 219a, wer, wenn nicht die Ärztinnen und Ärzte, kann angemessen über das Thema überhaupt informieren? Wie bewerten Sie das?
Ja, wir bewerten das so, dass wir tatsächlich diese Rechtsunsicherheiten für die Ärzte, Ärztinnen kritisch sehen und von daher den Handlungsbedarf anerkannt haben. Insofern sind wir jetzt mit dieser Entscheidung, Abschaffung 219, an dieser Stelle einen Schritt weiter. Wir waren auch der Meinung, es sollten Lösungen gefunden werden, nach denen Ärzte, Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, eben weiterführende Informationen zur Methode bereitstellen können.
Aber Sie hätten es jetzt nicht unbedingt dafür entschieden, dass der Paragraph ersatzlos gestrichen wird?
Ja, tatsächlich hatten wir unsererseits, hätten noch Alternativen gesehen, aber im Duktus befürworten wir diese Regelung, wie sie jetzt getroffen wurde, mit der Streichung.
Patricia Hecht ist Autorin, Journalistin, Gender-Redakteurin der Taz. Abtreibungen bei uns sind auch nicht legal. Sie sind nur unter bestimmten Bedingungen seit 1995 straffrei. Jetzt werden die ersten Stimmen laut oder wieder lauter, dass letztendlich der gesamte § 218 abgeschafft gehört, also Abtreibungen legalisiert werden. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich genauso. Also Schwangerschaftsabbrüche sollten ganz grundsätzlich keine Frage von Strafrecht sein, sondern das sind gesundheitliche Fragen. Abbrüche retten Frauenleben und sie sollten legal und sicher sein. Die WHO sieht es genauso. Also es gibt eine ganz aktuelle Stellungnahme von 2022, die sagen, dass eine strafgesetzliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen vermieden werden soll, weil das Stigma einfach dadurch erhöht wird. Strafrecht bedeutet eine massive Einschränkung von Grundrechten von ungewollt Schwangeren, eine Gefahr für die Gesundheit und man kann nicht abwarten, bis die Versorgungslage in Deutschland, die keine gute ist, noch schlechter wird.
Frau Stetter-Karp, aus Sicht der deutschen Katholiken, Paragraph 218 sollte weg?
Nein, an dieser Stelle haben wir eine klare Haltung und ich will an dieser Stelle vielleicht biografisch zu mir dazu sagen, ich habe über 2 Jahrzehnte in Führungsaufgaben in der Deutschen Caritas gearbeitet, unter anderem eben auch politische Verantwortung für die Schwangerschaftsberatung. Ich selber habe Donum Vitae mitgegründet. Ich weiß nicht, ob die Gesprächspartnerinnen wissen, ein Verein. Wissen Sie?
Okay. Aber vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer nicht. Also sagen Sie es ruhig nochmal bitte.
Ja, ich sage einen Satz aus Protest gegen damals die Entscheidung in Rom, den deutschen Bischöfen quasi zu verunmöglichen, dass sie weiterhin in der Schwangerschaftsberatung in katholischer Trägerschaft auch den Schein ausstellen können, kam es zu einer Gründung eines privaten Vereins, der, ich glaube, etwa 200 Beratungsstellen zunächst auf Spendenbasis, später auf Basis staatlicher Förderung für die Schwangerschaftsberatung eingesetzt hat. Er ist weiter existent. Das ist Donum Vitae. Und ich will nur sagen, ich habe damals mitgegründet, weil ich eben die Notwendigkeit sehe, die Frauen zu erreichen und nicht zu meinen, man könne sich quasi die Weste weiß waschen, indem man sich davon entfernt hält. Ich erwähne diese biografische Erfahrung nur deshalb, weil aus meiner Sicht Deutschland mit diesem ja doch durch längere Jahre errungenen Kompromiss, der ja damals umstritten war, einen guten Weg gefunden hat, der einerseits eine Zielorientierung hat, eine Ergebnisoffenheit in der Beratung sichert und in dem das Selbstbestimmungsrecht der Frau und die Perspektiven für ein Leben mit dem Kind beide in der Balance gehalten werden. Deshalb sind wir weiter für Beibehaltung 218 und die Zahlen bestätigen uns, weil wir ja deutlich weniger Abbrüche haben als in den Jahrzehnten davor, vor 95.
Es sind in Deutschland im Jahr im Schnitt 100.000, so sind jedenfalls die offiziellen Zahlen. Frau Krones, aus Sicht der Ärztin und Ethikerin, die Vereinten Nationen empfehlen Deutschland sowohl die Pflichtberatung, die wir ja im Moment noch als Voraussetzung für Straffreiheit haben, als auch die Frist, die nach der Beratung vor dem Abbruch, dem eigentlichen, verstreichen muss, abzuschaffen. Wie sehen Sie es?
Ja, es ist gut, vielleicht auch da nochmal in die Geschichte zu gehen. Frau Stetter-Karp hat das schon gesagt, es wäre sozusagen, hätte sich bewährt, wenn man sich nochmal die Geschichte des Paragraphs 218 anschaut, von 1871, das Wort der Zeit, wo der homosexuellen Paragraph verabschiedet worden ist. Da hat Willy Brandt schon, als es um die Diskussion geht, die Fristenlösung einzuführen, gesagt, dass ein über 100 Jahre altes Gesetz nicht mehr die gesellschaftlichen Normen ausdrückt. Und jetzt sind wieder viele Jahre vergangen und aus ethischer Perspektive ist es wirklich sehr schwierig zu argumentieren. Frau Hecht hat das auch sehr schön gesagt. Das Strafrecht ist eigentlich die schärfste Waffe des Staates. Und man muss sich vorstellen, das wissen viele gar nicht, weil man vielleicht gar nicht in Paragraphen 218 guckt. Es wird ja nicht nur jemand bestraft, der gegen den Willen einer schwangeren Frau die Schwangerschaft abbricht, sondern die Schwangere selbst wird bestraft, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführt und nicht dem Prozess folgt, der nach dem Strafgesetzbuch vorgeschrieben ist. Aus ethischer Perspektive gibt es da eine sehr intensive Diskussion, nicht nur der feministischen, wo man aus gutem Grund sagt, dass die Konzeptionalisierung des Problems, wenn eine Frau schwanger ist, das in konkurrierenden Rechten auszudrücken, worum es in diesem Konflikt geht. Und ich glaube, das wissen diejenigen, die, wie ich auch, viele Konflikte kennen. Frau Stetter-Karp wird das auch kennen. Das wird den Frauen und das wird dieser Situation, diesem Konflikt nicht gerecht. Das sind die existenziellsten Nahbeziehungsentscheidungen, die man da trifft. Es geht um Selbstsorge, es geht um Fürsorge für die anderen Kinder, die meisten Frauen, die abtreiben, sind ja Mütter. Es wird einfach der Sache nicht gerecht, dies in einem Strafgesetzbuch letztlich zu kodifizieren.
Ich würde ganz gerne auch noch ergänzen, dass die Tatsache, dass Abbrüche im Strafgesetzbuch geregelt sind, ja weitreichende Folgen hat. Also im Medizinstudium zum Beispiel kommen keine Abbrüche vor. Studierende organisieren sich selbst mit den schon fast berühmt gewordenen Papaya-Workshops, weil Papayas in Form und Konsistenz einer menschlichen Gebärmutter ähneln. Aber das passiert halt nicht im Studium. An vielen Kliniken können sie keine Abbrüche mehr üben, weil entweder konfessionell gebundene Kliniken gar keine machen, aber auch immer mehr öffentliche Kliniken keine machen. Die Zahl der niedergelassenen Ärztinnen sinkt seit Jahren, die überhaupt noch Abbrüche macht. Also das heißt, man hat Regionen in Deutschland, wo ungewollt Schwangere bis zu 150 Kilometer weit fahren müssen, um überhaupt einen Abbruch zu bekommen. Das ist für alle Personen schwierig. Das ist insbesondere dann schwierig, wenn finanzielle oder zeitliche Ressourcen fehlen oder wenn zum Beispiel ein gewalttätiger Partner zu Hause ist, der das nicht mitbekommen soll. Also diese strafrechtliche Regelung führt dazu, dass wir immer noch über Schwangerschaftsabbrüche in einer Schmuddelecke sprechen. Und das ist, wenn man sich die internationale menschenrechtliche Situation anschaut, längst überholt. Also es gibt menschenrechtliche Standards und man muss die Versorgungslage in Deutschland daraufhin anpassen und verbessern.
Es geht ja im Kern letztendlich, Sie haben es eben schon kurz angesprochen, um die Rechte der Frau auf der einen Seite und natürlich auch das Lebensrecht eines ungeborenen Kindes. Und die Frage ist, wie bekommt man das zusammen? Könnte das zum Beispiel vor dem Hintergrund, dass es in der ehemaligen DDR vor über 50 Jahren schon mal abgeschafft wurde, der Verbotsparagraf, könnte ein Modell Neuseeland vielleicht greifen, Frau Stetter-Karp oder Frau Krones, gerne beide auch dazu? Da sind Schwangerschaften ab 2020 komplett entkriminalisiert.
Bei der Frage, wie kann es gelingen, eben sowohl die Rechte der Frau als auch die Rechte des Kindes bestmöglich zu berücksichtigen? Also wenn das unser Ausgangspunkt ist, dann würde ich gern noch einen zweiten nennen, von dem ich ausgehe, dass sie zwischen uns auch Konsens ist, nämlich die Erfahrung, die Aussage, dass das Leben eines Kindes eben nur zusammen mit der Mutter schützen lässt. Also braucht es das selbstbestimmte Ja der Mutter zu ihrem Kind. An dieser Stelle setzt ja auch die Konfliktberatung an. Und ich will das nur noch mal sagen, weil in dem Moment, wo wir etwa die USA oder auch Polen als Vergleichspunkt in dieser Sendung mit hereinnehmen, scheint es mir notwendig, dass wir uns als deutsche Katholikinnen und Katholiken an der Stelle auch abgrenzen. Ich halte die USA für überhaupt gar kein Modell und ich halte auch gar nichts davon, diesen gesellschaftspolitischen Hintergrund und die Spaltungen, die dort sind, hier hereinzutragen.
Aber das Modell Neuseeland ist auch nicht das Ihre. Wir werden über Polen und die USA nachher noch sprechen.
Naja, Sie können ja in die Schweiz gehen. In der Schweiz haben wir seit 20 Jahren die Fristenlösung und wir haben weniger Schwangerschaftsabbrüche noch als in Deutschland.
Sie können auch nach Kanada schauen. Da ist seit 30 Jahren der Schwangerschaftsabbruch außerhalb des Strafgesetzbuchs geregelt. Das heißt nicht, dass dann totale Anarchie herrscht, sondern man hat es in den gesundheitspolitischen Bereich verlegt. Es gibt in Kanada tatsächlich keine Frist und die 30-jährige Erfahrung zeigt, dass die Zahl der Abbrüche stabil geblieben ist und auch die Zahl der Spätabbrüche ist stabil geblieben. Das ist ja sozusagen immer so ein bisschen die Horrorvorstellung, die Abtreibungsgegnerinnen zeichnen, dass verantwortungslose Frauen dann aus Spaß an der Freude noch bis zum 9. Monat abtreiben. Das passiert nicht. Spätabbrüche haben genau die gleichen Gründe, die sie in Deutschland haben. Das sind meistens sehr schwerwiegende Fehlbildungen und die sind für alle Beteiligten furchtbar. Und Kanada zeigt, es funktioniert, wenn Menschenrechte gelten. Abbrüche sind eine Gesundheitsleistung.
Ich würde gerne eines nachfragen, weil ich jetzt zum Beispiel das kanadische Modell nicht ausführlich genug kenne. Wenn ich andere Gesetzeslagen in Deutschland mit dazu nehme, ich denke etwa an alles, was sich um das Paradigma Inklusion dreht, was für uns ja ein hoher Wert ist, dann stellt sich für mich die Frage, wir haben bei den Down-Syndrom-Kindern nach meinem Kenntnisstand einen Wert von etwa, vielleicht auch etwas oberhalb 90% der Kinder mit Down-Syndrom, die abgetrieben werden. Mich interessiert einfach nur, wenn Sie die Modelle Schweiz und Kanada nennen, wie etwa bei diesen Arten von Behinderung Abbrüche aussehen.
Ich sehe bei Menschen mit Behinderung überhaupt keinen Zusammenhang mit der Frage, ob Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden. Also ich teile durchaus die Sorge, dass wir in einer strukturell behindertenfeindlichen Gesellschaft leben. Aber wenn man sich die momentane Rechtslage anschaut, in der wir ja jetzt ausführlich gehört haben, dass Schwangerschaftsabbrüche rechtswidrig sind, aber nur unter bestimmten Bedingungen straffrei, dann ist es trotzdem überhaupt kein Problem, Föten mit Behinderung bis fast zum Schluss abtreiben zu lassen. Also Föten, die Trisomie 21 tragen, können deutlich weiter als diese 12-wöchige Frist abgetrieben werden. Und das ist doch eine Bigotterie in der aktuellen Regelung. Das bedeutet, man muss die Rahmenbedingungen verbessern. Man muss sozusagen diese strukturell behindertenfeindliche Gesellschaft auflösen. Aber diese Entscheidung kann nicht auf dem Rücken von Frauen ausgetragen werden.
Aber Frau Krones, aus Sicht der Medizinethikerin gesprochen, die Befürchtung ist ja in der Tat da, die gerade angesprochen wurde, dass es einen mehr oder weniger subtilen Druck auf Frauen geben könnte, behinderte Kinder, beispielsweise Trisomie 21 oder Down-Syndrom-Kinder, abzutreiben, weil es ja möglich und legal und erlaubt ist und damit Menschen mit Behinderung nicht mehr selbstverständlich zur Gesellschaft gehören, weil sie immer seltener werden.
Das ist ein Argument, das wir natürlich sehr immer ernst genommen worden ist und das wir seit Jahrzehnten kennen und was immer in den Ring geworfen wird, wenn es, egal ob es um Schwangerschaftsabbrüche geht, um Pränataldiagnostik, um Präimplantationsdiagnostik, das ist ein ganz wichtiges Argument, was immer in der Richtung geht, es gäbe sozialen Druck, ein Kind mit einer Behinderung nicht zu kriegen. Und ich teile selbstverständlich die Bedenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen mit Behinderungen nicht idealerweise so fördert, wie wir uns das alle wünschen würden. Aber das zu verbinden mit der Abtreibungsfrage war schon immer ein Riesenfehler, übrigens auch der deutschen Frauenbewegung meines Erachtens. Denn hier werden verschiedene Dinge verwechselt. Wenn eine Frau ein Kind mit einem Befund nicht bekommen will, dann diskriminiert sie dieses Kind nicht. Das ist so ein bisschen, was ich eingangs gesagt habe. Das Diskriminierungsargument ist etwas, das hat Weimar Lübbe als Philosophin schon auch sehr, sehr schön dargelegt im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik, etwas der öffentlichen Sphäre. Ich bin nicht verpflichtet dazu, wenn ich beim Arbeitsplatz bin, einen Menschen, der eine Behinderung hat, nicht zu diskriminieren. Völlig klar, auch in der öffentlichen Sphäre. Aber ich bin nicht verpflichtet, einen Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel zum Mann zu nehmen. Und eine Frau, die sich gegen ein Kind entscheidet mit einer schweren Behinderung, diskriminiert ihr Kind nicht, sondern sie überlegt sich, was kann ich für mich und für meine Familie schaffen. Und was ganz schwierig ist, ich habe das als junge Frau, ich habe mit Studien angefangen, wo ich war damals noch Katholikin, ich war Feministin, ich kannte die Debatten sehr gut in den 80er Jahren, wo man gesagt hat, auch mit Svante Köpsel zum Beispiel, dass die Frauen eugenisch von unten handeln. Bin aus dieser Ecke gekommen und habe dann, wie Carol Gilligan damals zum Schwangerschaftsabbruch auch, in einer großen Studie mit vielen Leuten den schwangeren Frauen zugehört. Und dabei habe ich zwei Dinge gelernt, mehr noch Dinge, aber zwei Dinge vor allen Dingen. Es gibt den sozialen Druck, ein Kind mit einer Behinderung nicht zu bekommen. Aber es gibt auch den Druck, ein Kind mit einer Behinderung zu bekommen. Und das hat eine junge Frau, die ein zweites Kind hatte mit einer schweren Behinderung, mal so ausgedrückt. Wissen Sie, es ist so, man hat ein Kind mit einer schweren Behinderung und man hat einen Rucksack auf und man geht und man ist froh, dass man nicht fällt und das Signal kommt, Mensch, geh doch gerade. Und sie glauben ja nicht, dass die Debatten, die wir öffentlich führen dazu, auch übrigens aus der Frauenrechtsbewegung, immer den Frauen, die sich für Pränataldiagnostik entscheiden, dass das ohne Spuren bleibt. Es ist wirklich eine ganz andere Entscheidung. Und wir müssen gleichzeitig Behindertenrechte in der Gesellschaft fördern. Ja? Und als Recht einer jeden Frau, ein Kind auszutragen oder nicht zu bekommen, fördern. Das sind gleichermaßen menschenrechtlich verbundene Anliegen, die nicht gegeneinander weiter ausgespielt werden sollten.
Also da würde ich gerne noch mal mit einsteigen, weil ich kann das nicht so sortiert verstehen und halten, wie Sie es beschreiben, als wäre da auf der einen Seite ein getrennter, so habe ich es verstanden, gesellschaftlich-öffentlicher Raum und ein privater und beides voreinander zu schützen quasi. Ich kenne Carol Gilligan und die Debatte sehr gut, weil ich selber als Sozialwissenschaftlerin zu Frage von Fremdheit zwischen Frau und Mann promoviert habe. Von daher kam ich an ihr glücklicherweise auch gar nicht vorbei. Ich sage ein ganz anderes Beispiel, um es vielleicht konkret zu machen. Ich hatte in meiner Zeit als Caritas-Direktorin eine sehr fähige Politikwissenschaftlerin als Mitarbeiterin, kleinwüchsig. Ich weiß nicht mehr ganz präzise, 1,46 Meter oder so ähnlich. Eine ganz selbstbewusste Frau, die einen super Job gemacht hat. In der gleichen Zeit hat mein Mann als Klinikseelsorger und leitender Notfallseelsorger eines bestimmten Tages eine Geschichte mit heimgebracht, die sich in der Klinik ereignet hat über Tage, als ein junges Paar, ein kleinwüchsiges Kind vor der Entbindung, verrückt spät erkannt, irgendwie in den Frühuntersuchungen nicht deutlich genug wahrgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Paar hat sich entschieden, es will dieses Kind auf gar keinen Fall annehmen. Glücklicherweise gibt es in Deutschland ein Adoptionsrecht. Ich erwähne diesen Fall jetzt nur, weil die Frage, warum dieses Paar dieses kleinwüchsige Kind vor der Geburt nicht annehmen wollte, aus meiner Sicht eben nicht nur eine private Entscheidung war, sondern eine, die sehr wohl, das weiß ich einfach aus dem Kontext, motiviert war durch sehr gut situierte Milieu, in der es nicht vorstellbar für das junge Paar war, sich mit so einem Kind zeigen zu lassen. Keine schwere Behinderung, ganz bestimmt nicht. Was will ich sagen? Ich will einfach nur darauf hinaus, dass aus meiner Sicht ein so starkes Paradigma wie Inklusion eben in allen Gesetzen und auch in der Lebensrealität schon eine andere Würdigung brauchen. Sie nennen das isoliert vom anderen, aber ich glaube, da gibt es eben Zusammenhänge. Und wenn Sie Behindertenorganisationen fragen, und es wäre super gut, es wäre jetzt jemand in der Runde, aber ich spreche für diese Organisationen auch, weil ich lange genug in dem Feld war, dann hören Sie, wie hoch der Druck ist für Menschen, die leben.
Das wirft im Grunde die Frage auf, Frau Hecht, und dann gerne auch nochmal Frau Kohnes dazu, wie weit das Recht von Frauen, das ja unbestritten ist, über ihren eigenen Körper zu bestimmen und über ihr eigenes Leben zu bestimmen, sich eben uneingeschränkt auch auf werdendes Leben bezieht. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mich entscheide, was weiß ich, mir einen Zahn ziehen zu lassen oder die Nase zu richten oder ein werdendes Leben nicht in diese Welt kommen zu lassen.
Ich glaube, man muss an der Stelle nochmal grundsätzlich klar machen, dass Lebensschutz an der Stelle bedeutet, dass die Leben von 47.000 Frauen, die jährlich an unsicheren Abbrüchen sterben, geschützt werden.
Das sind offizielle Zahlen
der WHO. Und die andere Frage ist ja, wie schützt man Embryonen? Und es gibt sehr viele, sehr effektive Methoden, Embryonen zu schützen. Das ist zum Beispiel eine gute und funktionierende Sexualaufklärung schon an Schulen. Da müssen auch Jungen und junge Männer in den Blick genommen werden. Eine Kostenübernahme von Verhütung. In Deutschland wird zum Beispiel die Pille nur bis zum Alter von 22 bezahlt. Frauen können bis in ihre 40er hinein schwanger werden. Pille ist teuer, Spirale kostet mehrere hundert Euro. Im Hartz-IV-Satz ist Verhütung überhaupt nicht mehr enthalten. Da muss man sich dann entscheiden, ob man eine Packung Kondome kauft oder Aspirin. Es geht um den Ausbau von Kinderbetreuung, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um die Abschaffung von Ehegattensplitting, aber es geht nicht um die Kontrolle von Frauenkörpern. Unsichere Schwangerschaftsabbrüche gefährden die Leben von Frauen.
Ja, und vielleicht ergänzend, ich glaube, es ist ganz wichtig, mir auch zu betonen, dass die Anliegen von erwachsenen Menschen mit Behinderung extrem wichtig sind, auch zu hören und die Stimmen zu hören. Und auch ich arbeite seit Jahrzehnten mit Menschen mit Behinderung zusammen. Und da Geschichten sind ja immer so ein bisschen verführerisch und Geschichten sind oft Riesen. Aber dann erzähle ich auch gerne Geschichten, eine Geschichte oder zwei Geschichten, die wirklich genau in diese Richtung zeigen, warum es doch wichtig ist, da zu trennen. Ich habe in diesen Interviews damals oder in dieser großen Studie, die wir gemacht haben, auch erwachsene Menschen mit Behinderung gefragt. Und eine Aussage, die hoffe ich, dass so ein bisschen mehr verdeutlicht, was ich vorhin gesagt habe, war, ein erwachsener Mensch, der selber eine Behinderung hatte, hat gesagt, ich selber bin natürlich politisch gegen Abtreibung eines behinderten Kindes. Politisch auf der politischen Sphäre ist das für mich ganz klar. Wobei es auch den Behindertenverbänden da, muss ich ganz deutlich sagen, keine Einigkeit gibt. Es gibt ja verschiedene Arten von Behinderungen. Und auch da ist es nicht, dass unisono gesagt wird, dass man da nicht den sicheren Schwangerschaftsabbruch bei einer Vorliegen einer Behinderung immer sozusagen als moralisch verwerflich verurteilt. Aber er hat gesagt, wenn ich selber Vater mir vorstelle zu werden und ich habe selber so eine Behinderung, die schwer ist, kann ich mir schwer vorstellen, dass ich, wenn mein Kind es selber hatte, dann wird es extrem schwierig. Und genau das ist der Punkt. Diese nicht, auch von dem Logikargument, nicht richtige Verbindung, dass man sagt, man muss sozusagen den schwangeren Frauen, die selber darum ringen, ob sie ein Kind mit einer Behinderung bekommen oder nicht, das verbinden mit den Rechten eines behinderten Menschen. Das ist eine immer wieder wiederholte und nicht besser werdende Argumentation. Wenn eine Frau ein Kind nicht bekommen will, dann diskriminiert sie dieses Kind nicht, sondern sie überlegt sich, kann ich es schaffen? Ja? Und wenn eine Frau ein Kind in sich trägt, Dann liebe Frau Stetter-Kapp, Sie haben ja auch aus der Frauenrechts- und Sie kennen das und auch Ihr Mann kennt das. Können Sie sich denn vorstellen, wie es ist, wenn eine Frau gegen ihren Willen ein Kind bekommt, was sie nicht bekommen möchte, den Vorgang der Geburt zu durchleben, weil es wird immer so gesagt, Adoption ist überhaupt kein Problem. Ein anderes Beispiel war, was immer durch die Medien ging, dieses Kind mit Down-Syndrom, der Tim, der seine eigene Spätabtreibung überlebt hat. Das wurde auch medial ja sehr stark gemacht. Die Adoptiveltern haben das ja auch gezeigt, so in Bücher gezeigt. Die leibliche Mutter hat sich umgebracht, dieses Kindes. Und es ist eben auch, dass man sich überlegen muss, ist es jemals gerechtfertigt, eine Frau zu zwingen, ein Kind gegen ihren Willen zu bekommen? Jeder Schwangerschaftsabbruch, wenn er Regel-Lege-Artis durchgeführt wird, ist sicherer gesundheitlich als eine Geburt eines Kindes. Und das ist etwas, was auch tabuisiert wird, diese Frage.
Frau Stepper-Karp, möchten Sie Frau Krones antworten?
Ich will gern noch mal darauf eingehen. Ich habe vorher dazwischen gerufen, dass wir bei vielen Punkten, die Sie nacheinander genannt haben in der Frage Sozialpolitik, so habe ich es verstanden, Frauenpolitik, Sozialpolitik, diverse Maßnahmen, da sind wir uns schnell einig. Ich glaube auch, dass alles, was in der Prävention getan werden kann, und da ist einiges erreicht, aber eben auch nicht alles, macht sicher mehr Sinn als je ein 218, egal wie er gestaltet ist, wirken kann. An der Stelle Konsens. Gleichzeitig habe ich aber den Eindruck, dass in der Diskussion bis jetzt die Frage, wie gewisse Strömungen in der Gesellschaft zustande kommen, wie sie sich auswirken, noch nicht gut genug ausgeleuchtet sind.
Nee, da kommen wir auch noch dazu. Also okay. Das würde ich ganz gerne, wenn es geht, noch einen kleinen Moment nach hinten stellen zu der Frage des Motivs und einer gesellschaftlichen Stimmung, die die eine oder andere Haltung hervorbringt. Ich möchte noch mal auf den Aspekt an dieser Stelle eingehen, dass in Deutschland ja Abtreibungen nicht verboten sind. Unter bestimmten Bedingungen sind sie innerhalb einer gewissen Frist straffrei. Aber das heißt ja keineswegs, dass sie problemlos möglich sind. Es gibt erhebliche Hindernisse. Es gibt zum Beispiel in manchen Regionen, besonders da, wo sie stark katholisch geprägt sind, Trier ist ein Beispiel, Trierer Land, also die ganze Umgebung, wo es extrem schwer oder gar unmöglich ist, für eine Frau eine Praxis oder eine Klinik zu finden, wo der Abbruch durchgeführt werden kann. Bei allem, was man gegen Abbruch sagen kann und wir schon gesagt haben und wie sich andere Möglichkeiten finden lassen können, werden das Leben zu schützen. So etwas kann und muss sich ändern.
Absolut. Darf ich vielleicht da noch eine Geschichte zu erzählen? Das war eine Frau in einer katholischen Religion, die hatte selber ein Kind mit einer sehr schweren Knochenmarkserkrankung, das sogenannte Wiskott-Eldridge-Syndrom. Die hat ihr erstes Kind bekommen, ist mit Monate, Jahre mit ihm im Krankenhaus gewesen, hat eine Pränataldiagnostik in einem katholischen Krankenhaus durchgeführt in ihrer Nähe. Die Pränataldiagnostik war positiv. Der Chefarzt dieses Krankenhauses, wenn wir schon bei Geschichten sind, hat gesagt, ja, den Schwangerschaftsabbruch würde aber nicht durchführen, außer sie wäre Privatpatientin. Daraufhin ist diese Frau, das ist auch in den Interviews von uns publiziert von damals noch, sehr weit gefahren. Ihre Schwiegermutter, selbst katholisch, ist ans Bett gekommen, hat ihr die größten Vorhaltungen gemacht, dass sie diesen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Das ist eben auch die Realität von Frauen. Und ich finde es halt einfach sehr schwierig, diese Realität zu sehen, wenn wir darüber debattieren, nicht auch genauso wahrzunehmen, wie schwer das ist, wenn Frauen moralisch ins Gewissen geredet wird, kommt doch jedes Kind so, wie es Gott geschaffen hat, wenn man selber daran zerbrechen kann. Das geht nicht.
Ich würde das auch ganz gerne nochmal in den Kontext stellen. Also die Situation, dass zum Beispiel in Trier kaum noch ein Abbruch zu bekommen ist, die ist ja eine Ausprägung von fehlenden oder schlecht umgesetzten reproduktiven Rechten. Also wir reden ja in Anführungszeichen bei reproduktiven Rechten nicht nur um Schwangerschaftsabbruch, sondern es geht um alle Rechte, die die eigene Fortpflanzung betreffen. Also das Recht, ein Kind zu bekommen, das Recht, kein Kind zu bekommen, das Recht, das Kind unter sicheren und guten Umständen aufziehen zu können.
Auch zu verhüten,
genau. Und jetzt ist es zum Glück das erste Mal in dieser Koalition so, dass reproduktive Rechte als Begriff im Koalitionsvertrag auch auftaucht. Das bedeutet zum Beispiel, der 219 ist ja gerade abgeschafft worden, Verhütung soll für Geringverdienende zumindest übernommen werden. Eine Kommission soll auch den 218 überprüfen. Also muss man ja auch nochmal sagen, die Abschaffung von 218 steht in zwei Programmen von derzeitigen Regierungsparteien. Schwangerschaftsabbrüche sollen, trotz dass sie strafrechtsbewehrt sind, in der ärztlichen Aus- und Weiterbildung verankert werden. Betreuung unter der Geburt soll verbessert werden. Hebammengeleitete Kreissäle sollen unterstützt werden. All das sind reproduktive Rechte, die ausgestaltet werden. Und trotzdem ist da immer noch viel Luft nach oben. Also es müsste letzten Endes meiner Ansicht nach sowas geben wie ein reproduktive Rechtegesetz, was all das zusammendenkt, weil das nicht voneinander zu trennen ist. Das sind alles Rechte, die Frauenrechte sind und Menschenrechte, und genau so sollten sie dann auch behandelt werden.
Ist Abtreibung ein Frauenrecht? Darüber diskutieren wir in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur mit Irme Stetter-Karp vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Journalistin Patricia Hecht, die Sie gerade eben hörten, und der Medizinethikerin Tanja Kronis. An Frau Stetter-Karp und Frau Kronis die Frage noch einmal wiederholt, zu der Frau Hecht sich eben schon geäußert hat. Müssen wir die Hindernisse, die ja jenseits des Strafrechts bei ganz praktischen Dingen, wir haben es angesprochen, liegen, müssen wir die Hindernisse für Frauen, die einen Abbruch machen wollen, kleiner machen?
Das Stichwort war Trier oder Gegenden, in denen katholische Träger dominant sind oder eben andere Träger nicht ausreichend da sind. Grundsätzlich jenseits jetzt Schwangerschaftsabbruch vertrete ich die Meinung, dass tatsächlich in unserem Staat ein plurales Angebot da sein sollte. Und insofern halte ich das auch für notwendig, hier die Hindernisse abzubauen. An dieser Stelle vielleicht noch ein Satz, einfach aus der Praxis gesprochen, der vielleicht vielen Hörerinnen und Hörern fremd sein wird. Es ist so, dass in der Schwangerschaftsberatung in Deutschland in katholischer Trägerschaft fast die Hälfte der Frauen, die dorthin kommen, sind muslimische Frauen. Ich will damit sagen, dass es eine große Gruppe von Frauen gibt, die ganz gezielt diese Beratungsstellen aufsuchen, weil sie vielleicht im Unterschied zu anderen Trägerstrukturen dort erwarten, dass die Frage nach den Werten, also jetzt in diesem Fall sicher auch dem Lebensrecht des Kindes, besonders gut mit eingebracht werden. Aber immer nochmal Betonung, natürlich muss die Beratung ergebnisoffen sein und die Frau ist die Entscheidende.
Vielleicht nochmal was zu der Beratung, weil da ist ja schon so ein ganz grundsätzlicher Widerspruch in der Regelung in Deutschland angelebt. Die soll einerseits ergebnisoffen sein und andererseits soll sie aber zur Fortsetzung der Schwangerschaft motivieren. Das sind zwei gegensätzliche Ziele, die in ein und derselben Beratung verwirklicht werden sollen, und das funktioniert nicht. Also ich würde immer für eine Beratung argumentieren, aber erstens muss sie ergebnisoffen sein, sonst nimmt man die Frau darin auch nicht ernst, und zweitens muss sie freiwillig sein, weil gar nicht alle Menschen, die ungewollt schwanger sind, unbedingt eine Beratung wünschen. Es gibt sicher Frauen, für die das ein sehr existenzieller Konflikt ist, bei dem sie sich eine Beratung wünschen. Und dann gibt es genauso viele andere Frauen, die aus 1000 individuellen Gründen heraus sicher wissen, dass sie diese Schwangerschaft nicht austragen möchten, was es auch immer sei. Vielleicht hat sie schon 4 Kinder, vielleicht funktioniert es finanziell gerade nicht, vielleicht hat sie psychische Probleme oder sie kann sich aus welchen Gründen auch immer einfach momentan nicht vorstellen, die Schwangerschaft auszutragen. Und dann darf sie nicht dazu gezwungen werden, zu einer Beratung zu gehen, die meiner Ansicht nach sowieso sozusagen im Kern unvereinbar gestaltet ist. Und sie darf auch nicht dazu gezwungen werden, noch zu warten, bis sie ihre Entscheidung dann einfach wieder überdacht hat.
Gehört zu den Hindernissen, die möglicherweise ausgeräumt werden müssten für Frauen, wie die, die Frau Hecht eben beschrieben hat, aber auch andere, die abtreiben wollen oder müssen, diese Abtreibung dann auch vorzunehmen? Also zwei Stichworte will ich da bei dieser Frage in den Raum stellen. Zum einen natürlich, dass es Angebote geben muss von Kliniken und Ärztinnen und Ärzten, die es machen. Zum anderen gibt es aber auch ein zunehmendes Problem von Abtreibungsgegnern, die sogenannte Gehsteigbelästigungen durchführen. Das heißt, sie sammeln sich vor Beratungsstellen oder sie sammeln sich vor Kliniken, konfrontieren die Frauen, die dorthin gehen, mit irgendwelchen grausamen Bildern von abgetriebenen Föten und hindern sie von ihrem Recht auch Gebrauch zu machen, sich beraten zu lassen oder das eben auch das Kind abtreiben zu lassen.
Sehr gut sortieren, weil ich bin entschieden für dieses Beratungsmodell, aber ich bin natürlich genauso entschieden gegen das, was da von, ich sag mal, fast militanten Kräften auch in unserer Kirche geschieht. Das habe ich immer massiv abgelehnt. Wir werden natürlich auch dafür angefeindet, aber gehen Sie bitte davon aus, dass das ZDK natürlich so etwas, was ich da Gehsteigberatung nenne, schon der Begriff ist unmöglich, dass das von unserer Seite her keine Unterstützung erfährt, im Gegenteil.
Vielleicht darf ich auch nochmal sagen, dass Donum Vitae meines Erachtens als Beratungsangebot ein ganz, ganz wichtiger Stelle ist und ich das genauso sehe, und da bin ich ganz bei Frau Stetter-Karp, dass diese Pluralität gewährleistet und gewährleisten soll, dass selbstverständlich auch diese wunderbare Arbeit, die ganz viele Beraterinnen auch bei Donomite gemacht haben und das auch erkämpft haben innerhalb der Kirche, das auch durchzuführen, weil man nämlich dann vor einer Frau sitzt und, ich sage das jetzt mal so ein bisschen mit so Worten, demütig annimmt, dass da jemand sitzt, der in einer existenziellen Notlage ist, dem man auch helfen will. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Aber was gerade gesagt worden ist, mit dieser Ambivalenz im Ausdruck, der eigentlich die Gesellschaft befrieden sollte, nämlich, man muss es ja nochmal sagen, das war ja damals die CDU-CSU-Fraktion mit dem Bundesverfassungsgericht, weil es damals eben in seiner Rechtsprechung dem gefolgt ist, dass man gesagt hat, man muss sozusagen das so sehen, dass das Recht eines Kindes gegen das Recht einer Frau sozusagen auch konzeptionalisiert wird und der Lebensschutz da, und das war ganz klar katholisch geprägt und nicht verfassungsrechtlich säkular geprägt, auch von dem Urteil her, wie das Embryonenschutzgesetz auch, dass man da sozusagen dem stattgegeben hat. Die Gesellschaft hat sich aus gutem Grund plural weiterentwickelt und wir neigen zunehmend dazu, in dieser Nahsphäre, wo es um die existenziellsten Entscheidungen eines Menschen geht, nicht mit dem Recht reinregieren zu wollen. Wenn man sich eine Gesellschaft vorstellt, wo man strafrechtlich bewährt in Nahbeziehungen hineinregiert, dann soll man das nicht nur reproduktionswilligen Frauen gegenüber tun, sondern man muss sich eine Gesellschaft vorstellen, wo das im Nahbereich immer zur Geltung kommt. Und dann merkt man, wie wenig das der Situation entspricht. Und jede Donum Vitam Beraterin, genauso wie jede Pro Familia Beraterin, weiß, was es bedeutet, wenn man sozusagen diesen Menschen, dieses Individuum annimmt in seiner existenziellen Situation. Und ich glaube, das trennt uns nicht.
Ich würde gerne mal geografisch und auch inhaltlich den Fokus ein bisschen aus Deutschland rausbewegen. Wir haben ja eingangs festgestellt, dass es parallel zu der Entscheidung in Deutschland, dass der Informations- oder Werbungsparagraf 219a abgeschafft wird in den USA. Der oberste Gerichtshof, ungefähr 50 Jahre nachdem er Frauen das Recht auf Abtreibung zugebilligt hat, in seiner jüngsten Entscheidung das gewissermaßen revidiert hat. Er hat nämlich die Kompetenz, das zu entscheiden, dieses Recht zu gewähren oder eben auch nicht in den Händen der einzelnen Bundesstaaten legen will. Und das ist zwar per se kein Abtreibungsverbot, aber mehr als 20 Staaten, 10 haben es schon getan, haben angekündigt, allesamt welche mit republikanischen Mehrheiten, dass sie das verbieten werden. Erste Eingriffe sind auch schon abgesagt worden. Würden Sie sagen, dass das, was da passiert in den USA, die Frauen in ihrem Selbstbestimmungsrecht extrem weit zurückwirft?
Auf jeden Fall. Also das war ja leider kein überraschendes Urteil, sondern das hat sich ja im Prinzip seit Jahren angekündigt. Die konservativ regierten Bundesstaaten haben ja schon immer versucht, Klagen einzureichen, um dann irgendwann vor dem Supreme Court zu landen und dieses Urteil, also Roe versus Wade, zu kippen. Dann hat Trump in seiner Amtszeit den Supreme Court deutlich nach rechts gerückt, auf Jahrzehnte im Prinzip. Und es war erwartet worden, dass diese Entscheidung kommen wird. Das führt jetzt dazu, dass in manchen Bundesstaaten Totalverbote eingeführt werden, die auch zum Teil zu monströsen Situationen führen. Also wenn zum Beispiel ein Vater seine, sagen wir, 10-jährige Tochter vergewaltigt, dann ist die Strafe für den Schwangerschaftsabbruch der Tochter höher als die Strafe für die Vergewaltigung des Vaters. Gleichzeitig, jenseits dieser monströsen Fälle, ist es natürlich so, dass für vor allem die Frauen in republikanisch regierten Bundesstaaten es jetzt deutlich schwieriger werden wird, überhaupt noch einen Abbruch zu bekommen. Also viele haben die Ressourcen nicht. Viele arme Frauen, viele arme schwarze Frauen haben die Ressourcen nicht.
Oder auch die Ressourcen, irgendwo hinzufahren, genau, wo es noch erlaubt ist.
Genau, woanders hinzufahren, zeitlich, finanziell. Das bedeutet, Frauen werden an dieser Entscheidung sterben. Das muss man so deutlich sagen. In Polen zum Beispiel, wo seit Oktober ein faktisches Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen gilt, ist schon mindestens eine Frau an diesem faktischen Totalverbot gestorben. Und das wird in den USA, so dramatisch das klingt, ist es auch wieder der Fall sein.
Frau Krones und auch Frau Stetter-Karp, dass Abtreibungen verboten oder verunmöglicht werden, heißt nicht, dass sie nicht stattfinden, sondern es wird nicht weniger Eingriffe geben, sondern weniger medizinisch sichere Eingriffe und damit eine höhere Sterblichkeit. Kann man das so sagen?
Ja, das ist nachgewiesen. Da braucht man jetzt sozusagen, das ist evidenzbasiert völlig klar. Und nochmal die Zahlen zusammenhängen. Wir haben es ja schon mal gesagt. Also die Abbruchsrate ist tatsächlich so, dass man weiß, auch genauso wie in Deutschland damals Willy Brandt das nochmal gesagt hat, ist es tatsächlich so, Frauen mit niedrigem Einkommen, schwarze Frauen haben eine zweimal höhere Abbruchrate als weiße Frauen in den USA. Es ist immer ein Sozialgradient und es ist eben diese unsicheren Schwangerschaftsabbrüche, die die WHO ja seit Jahrzehnten anprangert, als eine Todesrate, die eben absolut vermeidbar wäre, wenn man sichere Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Ich glaube, es ist falsch, das unter Frauenrechte zu sehen. Das sind fundamentale Menschenrechte, um die es geht. Es geht um Gesundheitsrechte. Es geht medizinethisch darum, das Nichtschadensprinzip eines Menschen gegenüber durchzusetzen als Ärztin oder Arzt. Und das wissen wir, dass wir das nicht tun, wenn wir dieses Angebot nicht durchführen. Es gibt archäologische, ethnografische Untersuchungen, sehr schöner Art, wo man weiß, Frauen haben seit Menschengedenken abgetrieben. Egal übrigens, unter welcher Religion oder unter welchem Regime. Es ist einfach ein fundamentales menschliches Vorgehen, dass Frauen ungewollt schwanger geworden sind, versucht haben, dem zu entgehen.
Das Abtreibungsverbot ist erst seit 1917 im katholischen Kirchenrecht verortet. Das heißt, es hat also keine jahrhundertelange Tradition. Wie sehen Sie auf die Entwicklung, Frau Stetter-Karp, in den USA?
Ich wollte gerade dazu Stellung nehmen. Ich sehe die äußerst kritisch, wie die beiden Kolleginnen auch. Ich denke, es sind Wirkungen einer restriktiven, sehr konservativen Politik. Das teile ich sehr wohl. Ich will aber nochmal auf unsere Situation einen Bezug herstellen. Ich teile auch die Frage, was passiert, wenn es quasi in eine Illegalität gedrängt wird. Das sind ja immer sozialpolitischen Fragen die schlechteren Lösungen. Dass meine Kirche, die katholische Kirche hier, eine dezidierte Haltung dazu hat, hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir eine Kirche haben, in der Frauen auf der Führungsebene keinen Platz haben bis dato. Das kann man ja und tun wir auch im synodalen Prozess nicht nur öffentlich kritisieren, sondern wir versuchen es zu ändern. Ich würde gerne noch mal einen Bezug machen zu der jetzigen Gesetzeslage in Deutschland. Paragraph 219 ist abgeschafft. Ich habe mir gestern noch mal aus Interesse die kurze Rede von unserem Justizminister Buschmann im Bundestag anlässlich der Entscheidung angeschaut. Und da sagt er, 218 und 219 müssen streng auseinandergehalten werden, wörtlich. Das sagte er, nachdem er die Historie noch mal zurückgeblendet hat. 219, 1933 entstanden, von den Nationalsozialisten ins Werk gebracht, 218 in einer ganz anderen Zeit entstanden. Ich sage das nur deshalb nochmal an dieser Stelle, weil ich glaube, wir sollten alles dafür tun, die Dinge differenziert zu halten.
Genau, und deswegen, wenn wir differenziert halten, nochmal, historisch 1871 kam der Strafrechtsparagraf rein. Das war als 1869 Papst Pius IX. erstmal sozusagen die Eizelle, die man ja erst im 19. Jahrhundert entdeckt hat, für heilig gesprochen hat und die katholische Kirche da seitdem erst, so wenige Jahre sind es erst, gesagt hat, ab da ist sozusagen die Sukzessivbeseelung auch im kanonischen Recht abgeschafft und wir erklären die Eizelle für heilig. Das ist einfach historisch eine Figur gewesen, die sich jetzt auch nicht unbedingt nur rühmlich getan hat, wenn man die Geschichte dieses Papstes kennt. Und das ist etwas, was eben historisch entstanden ist, nicht nur also aus dieser Tradition raus, sondern auch, weil man als Regenten gesagt haben, wir wollen Bevölkerungswachstum, wie Erich Kästner und Albert Einstein und Sigmund Freud damals, die auch protestiert haben gegen diesen Paragraphen. 218 wohlgemerkt, der 200 Jahre alt ist und wir haben wenig Gesetze, wenn man sich überlegt, dass es um die Sexualmoral geht, kann man schon ahnen, dass es vielleicht auch nicht mehr passt. Ich habe den Homosexualitätsparagraphen genannt. Dieser Paragraph ist einfach ein Paragraph, der in einer völlig anderen Zeit entstanden ist, wo man eben wollte, dass Frauen Kinder bekommen fürs Volk.
Ich würde gerne die letzten Minuten dieser Diskussion noch ein wenig auf Motivsuche gehen und zwar für die Motive, die vehemente Abtreibungsgegner umtreibt. Jetzt haben wir schon einige gesagt, haben sie diskutiert, haben das für und wieder gewogen. Also es geht um die Menschen mit Behinderungen, die aus der Sicht einiger möglicherweise dann nicht geboren oder weniger geboren werden. Es geht um Lebensschutz, es kann religiöse Überzeugung dahinter stehen. Aber es kann auch ein Aspekt, den ich mit Kontrollwunsch und Machtbedürfnis überschreiben würde, dahinter stehen. Und ich will mal ein Zitat der Journalistenkollegin Susanne Gaschke hier einführen. Das Abtreibungsrecht in einem Land ist Gradmesser für die Freiheit einer Gesellschaft. Also sind hier auch, wenn wir auf Motivsuche sind, diejenigen, die besonders vehement gegen jegliche Form von Abtreibungsrechten sind, diejenigen, die gegen eine offene, freie, selbstbestimmte Gesellschaft sind?
Ich würde sagen, das ist so. Also gerade wenn wir uns die Frage anschauen, welche Motive dahinter stehen, dann kann man sich ja die globale Lage nochmal vergegenwärtigen. Und es gibt zwar verschiedene Länder, die in den vergangenen Jahren Abbrüche legalisiert haben oder zumindest weitgehend liberalisiert, also Irland zum Beispiel, Neuseeland, Argentinien, kürzlich Kolumbien. Aber es ist eben auch so, dass in mehr als 20 Ländern weltweit noch Totalverbote von Abbrüchen herrschen. Wenn man sich nur anschaut, welche Regime das sind, dann sind es in der Mehrheit fundamentalistische und rechte Regime. Und das hat natürlich einen Grund. Also rechte Politik, auch in einem globalen Rechtsruck, braucht Frauenkörper, um zu funktionieren. Sie braucht die Kontrolle über Frauenkörper und eine Frau, die eine selbstbestimmte Sexualität lebt und selbst entscheidet, wann und mit wem und wie viele Kinder sie bekommt, macht sozusagen dieser Ideologie auch einen Strich durch die Rechnung. Das sieht man auf die Spitze getrieben, zum Beispiel bei den rechten Attentätern der letzten Jahre. Also die Attentäter von Christchurch und Halle formulieren das ganz genau so in ihren Manifesten auch aus. Also die beschwören die Angst vor dem sogenannten großen Austausch, ein verschwörungsideologisches Konzept der neuen Rechten. Das sagt, wenn zu wenige weiße oder europäische Kinder beschworen werden, dann findet ein Genozid der europäischen Gesellschaften statt. Und das sieht man aber auch im Kleinen zum Beispiel hierzulande. Also wenn man sich die AfD anschaut, die ja auch Schwangerschaftsabbrüche verbieten will und die diese Kennzahl von 2,1 Kindern pro Frau bemüht, um das eigene Volk zu erhalten. Also man muss, glaube ich, sowohl im globalen Kontext als auch im hiesigen Kontext sehen, was für Motive da im Großen und Ganzen dahinter stecken und wo das auch, wie wir gerade ja schon gehört haben, ideengeschichtlich verwurzelt ist.
Frau Stetter-Karp, würden Sie sagen, dass es da eine teilweise wirklich unheilige und unheimliche Verbindung gibt zwischen auf der einen Seite ultrakonservativen religiösen und ultrakonservativen rechtspopulistischen, rechtsextremen Strömungen?
Ich denke, es gibt diese Verbindungen, aber ich grenze mich natürlich deutlich und auch unsere Organisation davon ab. Also ich stimme zu, es gibt sowohl im AfD-Programm als auch in den anderen Beispielen, die Sie benannt haben, da sehr, Sie sagten, unheilige Allianzen, also etwas, was ich auf gar keinen Fall teile. Aber es gibt natürlich auch die Frage, wie es jenseits des Selbstbestimmungsrechts der Frau, das ich ernst nehme, wie es hier einen guten Schutz für kleinste Menschen gibt.
Frau Kronis, würden Sie das auch vielleicht mit kleinem Blick aus der Schweiz, wo Sie im Moment sitzen, auch so sehen, dass es da durchaus Zusammenhänge gibt, wie Sie Frau Hecht eben auch nochmal beschrieben hat, zwischen einer offenen, liberalen, nicht extrem konservativ regierten Gesellschaft und auf der anderen Seite eben geschlossenen, in Richtung autokratisch gehenden Gesellschaften?
Na, ich meine, ich bin ja auch Soziologin und machtsoziologisch ist das natürlich klar. Deswegen habe ich das vorhin auch nochmal, sage ich es gerne auch nochmal, wenn man in die Privatsphäre von Menschen, in die höchstpersönlichen Beziehungen hineinregiert. Und das gibt verschiedene Arten, wie man das tut. Aber Sexualmoral und Sexualität, da hineinzuregieren, ist eben etwas das Intimste, hineinregieren in Familien, in Privatsphäre, die man haben kann. Und selbstverständlich hat da was auch mit zu tun. Ja, also das hat Frau Hecht sehr schön dargestellt. Aber natürlich sind die Motive vielschichtig. Es gibt natürlich Menschen, die wirklich denken, sozusagen auch erzählt bekommen. Deswegen sind auch Predigten und öffentliche Äußerungen zu dieser Frage, dieser höchsten persönlichen Entscheidung, auch nicht unschuldig, wenn man sich dazu äußert und sagt, Abtreibung ist Mord, wenn das von der Amtskirche zum Beispiel kommt. Das bedeutet natürlich, dass da Menschen, die der Amtskirche glauben, sage ich jetzt mal, und glauben wirklich den Worten, dass da Mörderinnen, hunderttausende Mörderinnen da sind. Da ist Angst vor Sexualität von manchen dieser Menschen dabei. Da ist eben das Annehmen dieses autoritativen Gedankens und dass der Glaube, dass man sich selber sozusagen reinwäscht, wenn man etwas dagegen tut. Also es hat ganz viel auch diesem Impuls zu tun, selber sich reinzuwaschen von Sexualität, selber diese Dinge aufzunehmen, also die Motive dieser Menschen, die so fanatisch sozusagen Frauen gegenübertreten, wenn sie selbst nicht betroffen sind, sondern jemand anders höchstpersönlich betroffen ist, das ist wirklich sehr vielschichtig. Spannend wird es dann, wenn es die eigenen Töchter sind.
In der Tat, Frau Stetter-Karp, hat der Papst ja tatsächlich Abtreibung in einem Atemzug mit Auftragsmord genannt. Das ist natürlich schon eine relativ beherzte Einlassung.
Ja, nicht nur beherzte Einlassung, sondern ja, nicht zu teilen.
Sehen Sie die Gefahr, wie viele Sie auch beschwören, die jetzt eine Art Dammbruch auch in Deutschland mit der Abschaffung von Paragraph 219a und aber der Diskussion auch, ob die Abtreibung insgesamt nicht mehr verboten sein sollte und 218 abgeschafft werden sollte. Sehen Sie die Gefahr, dass damit Abtreibung zum Verhütungsmittel Nummer 1 für nicht religiöse Frauen werden könnte?
Ich will jetzt erstmal gar nicht so weit denken, sondern ich hoffe, dass wenn die Diskussion Fahrt aufnimmt, dass dann alles, was damals zu diesem Kompromiss geführt hat, nochmal neu abgewogen wird. Ich teile natürlich auch, dass alle Gesetze immer wieder auf dem Prüfstand stehen, aber zu dem Argument, dass ein Gesetz nur, weil es so und so alt ist, sowieso weg muss, da würde ich sagen, da gibt es andere Gesetze wie die deutsche Rentenversicherung und noch anderes, das auch lange überlebt hat, immer wieder adaptiert wird, aber zu sagen, es muss weggeschmissen werden, weil es so und so alt ist, das teile ich nicht. Insofern wird die Debatte zeigen, ob sie zu einem neuen Ergebnis führt. Ich fürchte nicht die Diskussion. Ich hoffe, wenn sie offen geführt wird, dass es möglich ist, tatsächlich eine abgewogene Lösung zu finden.
Könnte sie auch diese Debatte zu einem neuen Kulturkampf oder der Gefahr, dass der soziale Frieden, den man mit dem Kompromiss seiner Zeit in den 90er Jahren gefunden hat, wieder aufgebrochen wird?
Also der Kulturkampf ist ja zum Beispiel, wenn man nochmal in die USA schaut, schon da. Also juristische BeobachterInnen sagen ja auch, dass in diesem Papier des Supreme Court schon anklingt, dass auch die gleichgeschlechtliche Ehe auf den Prüfstand gestellt werden soll, die Rechte von LGBTI bis hin zur sexuellen Orientierung. Also da ist ein umfassender geschlechterpolitischer Rollback angelegt. Und deswegen würde ich auch mit Blick auf Deutschland immer sagen, man muss reproduktive Rechte als Ganzes so sicher wie möglich absichern. Man muss den Diskurs in der Gesellschaft, man muss sozusagen versuchen, Schwangerschaftsabbrüche als das darzustellen, was sie sind, nämlich eine gesundheitliche Leistung. Und es muss tief ins Bewusstsein sickern, dass es was ist, was Leben rettet, was Frauenleben rettet und was für eine Würde und einen Respekt von der eigenen Entscheidung betrifft, ganz zentral ist.
Ich würde gerne widersprechen zu dem Bild, das entsteht. Vielleicht haben Sie es gar nicht so intendiert, aber meiner Meinung nach entstand so ein Bild, als wäre das, was in den USA geschieht, zu erwarten bei uns. Ich teile das nicht, auch was Kulturkampf angeht. Wir haben einen anderen Katholizismus in Deutschland und Gott sei Dank haben wir nicht so extreme Pole. Ich kann es auch anders sagen. Wir kämpfen im synodalen Weg seit 2019 für Lösungen, die Vielfalt und Diversity akzeptieren, umsetzen, gleichgeschlechtliche Paare segnen und so weiter und so weiter. Und wir sind erfolgreich auf diesem Weg. Ich will nur sagen, zu denken, die Schablone, wir hätten eine gleiche Kirche wie in den USA, das stimmt so nicht.
Das möchte ich auch nicht gesagt haben. Ich schätze die Arbeit von Donum Vitae sehr und ich setze da auch nichts gleich, was sie machen und was die fundamentalistisch-christliche Rechte in den USA macht. Trotzdem würde ich sagen, es ist wichtig zu sehen, welche Kräfte auch hierzulande aktiv sind. Und es gibt eine sehr gut vernetzte, international vernetzte Anti-Abtreibungsbewegung. Die sind auch finanziell sehr gut aufgestellt. Und da wird über die Jahre gerade im Hintergrund viel Lobbyarbeit gemacht, bis in parlamentarische Ebenen hinein, um Schwangerschaftsabbrüche wieder schwieriger zu machen. Und dem muss man jetzt schon einen Riegel vorschieben.
Und vielleicht zum Ergänzen nochmal zu dem, dass Sie das so sehr schön geschildert haben mit dem deutschen Katholizismus. Dass der deutsche Katholizismus so weit ist, ist ja eben auch der Geschichte geschuldet, die eben nicht mehr vor 200 Jahren eine Sexualmoral vertritt und auch eine Geschlechtermoral, sondern aufgrund der gesellschaftlichen Kräfte für Liberalismus und Toleranz geworben hat. Und Toleranz ist eben etwas, was man sich schuldet, wenn man nicht die eigenen Überzeugungen trifft. Und das ist, glaube ich, etwas, was der Katholizismus auch gelernt hat in Deutschland, Gott sei Dank.
Ja, aber nicht nur von außen. Also ich bitte schon auch die inneren Kräfte wahrzunehmen. Wir haben Beschlüsse mit mehr als 88% Mehrheit bei 200 Delegierten, in der alle Bischöfe Bestandteil sind. Also das ist nicht nur die Kraft von außen, die es natürlich Gott sei Dank auch gibt.
Frau Hecht hat eben davon gesprochen, dass die reproduktiven Rechte der Menschen abgesichert werden müssen. Müsste ein Recht auf Abtreibung ins Grundgesetz? Vielleicht machen Sie den Anfang, Frau Kronus, und dann Frau Stetter-Karp und dann nochmal Frau Hecht.
Ich glaube, es ist halt so, dass wir einfach sachlich sagen müssen, reproduktive Gesundheit ist etwas, was ganz fundamental eine Aufgabe des medizinischen Systems ist. Ich glaube nicht, dass es ins Grundgesetz muss. Das Grundgesetz ist eigentlich schon da. Alles, was wir sonst auch dafür brauchen, ist da. Man muss es einfach wahrnehmen, nämlich wirklich eine Gesundheitsfragestellung. Wir müssen sicherstellen, dass das Nichtschadensprinzip da dem gewährleistet wird und diese medizinische Möglichkeit auch vorenthalten wird mit aller psychosozialer Unterstützung, über die wir heute auch gesprochen haben.
Ich sehe das Grundgesetz mit dem, wie es ausgestattet ist, als eine sehr gute Grundlage. Ich glaube allerdings, dass es permanent Bedarf gibt, auf der Einzelgesetzebene nachzusteuern, gerade im sozialpolitischen Bereich. Ich nenne mal Kindergrundsicherung als ein Beispiel. Oder Armutsfragen haben wir natürlich permanent Notwendigkeiten, gute Grundlagen konkret werden zu lassen. Ich glaube im Grundgesetz nein. Auf der Ebene Einzelgesetze gibt es sicher vieles, was in der Frage Prävention vor Abbrüchen zu leisten ist.
Ich bin keine Juristin und kann deswegen auch gar nicht gut beantworten, ob das sozusagen im Grundgesetz am besten stehen würde. Aber es gibt den Deutschen Juristinnenbund oder es gibt zum Beispiel die Berliner Verfassungsrechtlerin Ulrike Lemke. Und wenn man die fragt, wie eine Regelung zumindest außerhalb des Strafgesetzbuches aussehen kann, die sicher verankert ist, dann ist man da, glaube ich, an einer guten Adresse.
Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende über die Frage, ob Abtreibung ein Frauenrecht oder eben sogar ein Menschenrecht ist, wie es hier hieß, diskutierten Irme Stetter-Karp vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, die Journalistin Patricia Hecht und die Medizinethikerin Tanja Krones. Ihnen allen vielen Dank.